Deutschlandradio Kultur. Wortwechsel.
Dazu begrüßt Sie André Zanto. An diesem Mittwoch hat ein weltweit beachteter Mammutprozess begonnen mit einer Vielzahl an Opfern, mehr als 100 Anwälten und 200 Journalisten aus der ganzen Welt. Die Verantwortlichen haben dafür den Gerichtssaal extra in eine Messehalle verlegt, mit 700 Plätzen und der Möglichkeit, den Prozess in drei Räume auf Bildschirme live zu übertragen. Spätestens hier ist jetzt allen klar, die Rede ist nicht von Deutschland, sondern vom Prozessauftakt in Frankreich gegen einen Hersteller von Brustimplantaten. Auch in Deutschland hätte am Mittwoch ein Mammutprozess beginnen sollen, aber das Oberlandesgericht München verhandelt über die rechtsextreme Mordserie nun erst ab dem 6. Mai. Die Fehlerkette rund um den nationalsozialistischen Untergrund geht also weiter, könnte das zynische Fazit lauten. Oder positiv formuliert, die Pannen zeigen, wo Deutschland Reformbedarf hat. Der NSU-Prozess, der Neonazi-Sumpf und das Image Deutschlands, das ist heute unser Thema im Wortwechsel bis 20 Uhr mit vier Gästen. Einmal Bernd Wagner, Gründer der Neonazi-Aussteigerinitiative Exit.
Ja, guten Abend.
Armin Schuster, Bundestagsabgeordneter der CDU und Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss.
Schönen guten Tag.
Außerdem Esra Küçük, Politologin und Gründerin der Jungen Islamkonferenz in Deutschland. Wie jung muss man eigentlich sein, um dort teilzunehmen?
Guten Tag erstmal. Man muss im Alter zwischen 16 und 25 Jahren sein, um an der Jungen Islamkonferenz teilnehmen zu können.
Und auch zu Gast ist Mehmet Daimergüler, eigentlich Wirtschaftsanwalt. Jetzt vertreten Sie aber auch die Angehörigen von zwei NSU-Opfern. Wenn Sie das Beispiel eben gehört haben aus Frankreich mit der Messehalle, warum ist das beim Oberlandesgericht in München nicht möglich?
Das müssen Sie das Gericht in München fragen. Ich meine, wir müssen gar nicht so weit gehen wie nach Frankreich. Wir hätten ja sehen können, wie das Gericht in Mannheim den Kachelmann-Prozess abgewickelt hat, wo ja auch ein großes Medieninteresse da war und wo dadurch, dass Herr Kachelmann auch Schweizer Staatsbürger ist, von vornherein auch Kontingente für Schweizer Medien gebildet worden sind. Wir haben ja schon große Mammutprozesse hier in Deutschland gehabt, in Stuttgart gegen die RAF, die Sauerland-Prozesse in Düsseldorf. Wir haben das jedes Mal gemacht. Das Rad musste nicht neu erfunden werden. Insofern hätten wir das Gedöns der letzten drei Wochen auch gut und gern sparen können.
Armin Schuster, CDU-Abgeordneter. Der Prozess in Frankreich mit 5000 Klägerinnen und 200 Journalisten in der Messehalle, ist das ein Schauprozess?
Nein, aber Sie kriegen mich jetzt nicht auf die Brücke, dass ich da eine Analogie herstellen würde zu unserer Münchner Situation. Ich finde, dass die Diskussion um unseren Prozess in München sehr schön zeigt, dass es keines einzigen politischen Kommentars von irgendjemandem bedurft hätte und die Judikative wäre auch so in Schwierigkeiten gekommen. Zeigt eigentlich, all das, was jetzt passiert, wäre sowieso passiert und deswegen möchte ich nicht vielen Kollegen beitreten, die unsinnigerweise das kommentiert haben.
Nun ist es aber so passiert, wie es passiert ist, mit viel Aufregung. Esra Küçük, geht es Ihnen ähnlich wie den Richtern am Oberlandesgericht München? Waren Sie auch überrascht über das große öffentliche Interesse an der Rechtsextrem-Mordserie?
Nee, darüber war ich gar nicht überrascht. Ich denke, das ist ein internationaler Fall geworden. Von überall, nicht nur aus der Türkei, aus der ganzen Welt, wird gerade auf das Oberlandesgericht in München geschaut. Das dürfte auch die Richter dort und die Menschen, die an der Organisation dieses Prozesses beteiligt sind, nicht verwundern. Schauprozess hin oder her. Ich glaube, wenn die große Aufmerksamkeit jetzt gerade da liegt und bei den ganzen Pleiten, Pech und Pannen, die wir in diesem Prozess hatten, ist es, denke ich, nicht zu viel verlangt, den Menschen, die darüber berichten wollen, auch einen Platz in diesem Prozess zu gewähren.
Bernd Wagner, Sie befassen sich seit gut 30 Jahren mit Rechtsextremismus. Ist das Denken und das Verhalten des Münchner Gerichts ein Einzelfall oder erkennen Sie da vielleicht auch ein Muster, das es in Deutschland öfter gibt?
Ja, man muss es in zwei Richtungen denken. Einmal ist es sicherlich ein Einzelfall, weil diese Art von Tatenserie ja nicht sehr häufig ist in der deutschen Geschichte. Es ist recht exemplarisch ein Einzelfall, der allerdings ständig wiederkehren könnte, wenn wir nicht aufpassen. Insofern singulär, aber es gibt auch einen Geist, der durchaus in der Justiz feststellbar ist. Ich merke das, ich komme selber ja aus dem Sicherheitsbereich, merke das, dass also manchmal so eine Art Arroganz von Macht auch eine Rolle spielt. Ich will das jetzt dem Münchner Gericht nicht unterstellen, aber ich merke, dass das man sehr weit abgehoben in der Jurisprudenz an der Wirklichkeit vorbeilebt. Und da habe ich das Gefühl, die politische Dimension, die dort auf diesem Prozess lastet, ist wohl aus meiner Sicht, ich kann mir das also auch als Kritik erlauben, doch wohl nicht ganz erfasst worden.
Herr Daimler-Güller, erkennen Sie auch einen besonderen Geist, der da vielleicht in den deutschen Behörden existiert?
Nein, ich würde jetzt davor warnen, aufgrund des Verhaltens des OLG München jetzt allgemeine Aussagen zu machen über Deutschland, über die Justiz, über die Politik. Ich glaube, da schütten wir das Kind mit dem Bade aus. Was wir allerdings erkennen müssen, ist, dass wir in Schwierigkeiten haben, in München wirklich die gesellschaftspolitische Dimension des Vorgangs zu erfassen. Und die hat es zweifellos. Natürlich weiß ich, dass es in München erst einmal darum geht, ob die Angeklagten schuldig oder nicht schuldig sind. Aber die Bedeutung des Prozesses endet nicht an der Tür des Gerichtssaales. Die Bedeutung des Prozesses ist ja viel weitergehender. Und die Bundeskanzlerin hat ja in ihrer Rede vor einem Jahr bei der Trauerfeier nicht umsonst gesagt, wir brauchen eine Diskussion nach der Frage, nach der Ursache, warum konnte das geschehen. Und in diesem Kontext ist das Gericht natürlich auch wichtig.
Frau Kütschig?
Ja, nur dahin kommen wir ja derzeit überhaupt nicht. Also wir kommen ja gar nicht zu den Sachfragen, um mal über den Fall zu diskutieren, weil wir die ganze Zeit damit aufgehalten sind, über die Gerichtspraxis zu sprechen. Und das zeigt ja im Grunde, was für einen tiefgreifenden Vertrauensverlust wir gerade momentan durchleben, wenn es berechtigte Zweifel sozusagen an der Neutralität der Justiz und den Sicherheitsbehörden in dem Maße gibt, dass wir gar nicht mehr zu den Sachfragen kommen, weil wir jeden kleinen Schritt derzeit in Frage stellen müssen.
Wobei, da würde ich jetzt die Frage, wie verhält sich das OLG München, abtrennen von den abertausenden Stunden, die in vielen Untersuchungsausschüssen in Deutschland schon genau darüber befunden wurde.
Machen wir dann hier erstmal einen Punkt, Herr Schuster, und sagen einfach mal, ganz einfach in die Runde gefragt, hier gibt es einen Konsens, dass das Oberlandesgericht München in diesem Fall jetzt eben Fehler begangen hat mit dem klappen Platzangebot, mit der Kompromisslosigkeit den türkischen Prozessbeobachtern gegenüber und mit dem fehlerhaften Versand von den Akkreditierungs-E-Mails. Gab es da Fehler? Kann man das hier sagen?
Ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, dass das hoffentlich auch ein Signal an das Gericht ist, für den Prozess, der jetzt anfängt und Jahre dauern wird. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt in die Planung des Gerichts reinschaue, in die Ankündigung für die Zeugenaussagen, dass ich da schon so ein bisschen erstaunt bin. Da werden Zeugen geladen und 30, 45 Minuten anberaumt. Ich glaube, dass hier auch ein bisschen viel in Schweinsgalopp gedacht wird. Ich möchte hier, dass wir jetzt auch wirklich Aufklärung betreiben, denn in den letzten 12, 13, 14 Jahren hatten wir genau das nicht. Wir hatten keine Aufklärung und die muss jetzt kommen.
Vorher möchte ich noch über die heutige Entscheidung des Oberlandesgerichts München diskutieren. Und zwar, es hat das neue Verfahren bekannt gegeben. Nun werden die Presseplätze für den NSU-Prozess nicht mehr mit dem Windhundverfahren vergeben. Also nicht mehr die Ersten erhalten die Plätze, sondern das Los entscheidet. Wobei das Gericht jetzt auch verschiedene Töpfe bildet. Inländische, auf Deutsch publizierende Medien erhalten zum Beispiel 35 Plätze. 4 Plätze werden für türkische Medien reserviert. Herr Schuster, wie bewerten Sie diesen Kompromiss?
Den bewerte ich gar nicht, wenn ich überhaupt was bewerte, ohne das OLG in Schutz nehmen zu wollen. Aber Herr Dr. Daimler-Güller hat recht. Das ist eine exklusive Geschichte dieses OLG. Und ich glaube, dass diese Behörde, wenn ich es mal so sagen darf, einfach an dem Fall lernt. Und das meine ich jetzt durchaus auch im Sinne der Behörde, einen Prozess dieser internationalen Bedeutung, wie es Frau Kütschig gerade eben sagte, den hast du nicht alle Tage.
Wie bewerten Sie das, Herr Wagner?
Ich kann das teilen, dass es ein Lernprozess ist, aber mir ist das sozusagen relativ einfach an der Stelle. Man hätte vorwegnehmen können, dass dort eine politische Dimension läuft, die über das normale Maß deutlich hinausgeht. Also dieses Vorwegnehmen, das Konzeptionelle, hätte ich also aus meiner persönlichen Position heraus anders gestaltet. Also insofern Lernprozess ja, aber eigentlich der Sache nicht angemessen.
Am 6. Mai geht es weiter, dann ist der neue Starttermin für den NSU-Prozess. Dann werden alle Taten und auch die Begleitumstände nochmal detailliert besprochen. Sie haben das schon angekündigt, Herr Daimler-Güller, was dann auf uns zukommt. Wer sitzt dann aber auf der Anklagebank? Sind es die 5 Angeklagten um Beate Zschäpe oder auch deutsche Sicherheitsbehörden, Herr Schuster?
Deutsche Sicherheitsbehörden stehen im Moment nirgendwo zur Anklage. Ich glaube, dass Deutschland in vielen Untersuchungsausschüssen im Moment das belegt, was die Bundeskanzlerin versprochen hat. Wir klären mit aller Kraft schonungslos auf, was passiert ist. Wir nehmen dabei niemanden in Schutz, auch keine Sicherheitsbehörde. Aber es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit und es ist nicht mit leichten plakativen Antworten, vor allem die Opfer sind nicht mit leichten plakativen Antworten zu beruhigen. Es gibt nicht einen ultimativen Fehler, den wir festgestellt hätten, wo wir sagen können, diese Behörde, dieser einzelne Beamte hat etwas getan. Wäre das nicht passiert, hätten wir alles aufgeklärt. Insofern gibt es auch keine Anklage im Moment.
Herr Damagüller schüttelt mit dem Kopf.
Nein, also ich glaube, dass man 15, 16 Monate nach Bekanntwerden der NSU nicht mehr ernsthaft so eine Aussage treffen darf. Also wir haben eine so große Zahl von Fehlern, und ich möchte auch nicht mehr das Wort Panne benutzen, sondern Fehlern, dass man nicht mehr so lala sagen kann, es sind einzelne Fehler passiert, aber so systematisch nicht. Lassen Sie mich dafür zwei Beispiele bringen. Anfang November 2011 hat der Generalbundesanwalt nach Bekanntwerden der NSU diesen Vorgang zur Staatsschutzsache erklärt. Drei Tage später geht ein Beamter, und es war kein kleiner Beamter, des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln hin und scheddert Daten. Und das ist keine Panne deswegen, weil nach der Shadow-Aktion der gleiche Beamte hingegangen ist, ein Protokoll angefertigt hat und das 8 Monate rückdatiert hat, um zu vertuschen, dass gerade das der Anlass war. Und da kann mir keiner erzählen, dass es eine Panne ist. Und ich habe eine Strafanzeige gestellt gegen Unbekannt beim Bundesamt Verfassungsschutz wegen Strafverhaltung im Amt. Da ist bislang noch nichts rausgekommen. Die Tatsache, dass keiner auf der Anklagebank sitzt, heißt nicht, dass sich Leute schuldig gemacht haben. Und Teil der Aufklärung hier in dem Prozess ist für mich auch, eben nach diesen Verbindungen zu fragen, die einzelne Verfassungsschutzbehörden zu dem Täterumkreis hatten. Ich glaube nicht an die Theorie der 5 Angeklagten, das war's. In einem Land wie Deutschland kann kein Mensch 14 Jahre im Untergrund leben und operieren und Menschen umbringen, ohne große Unterstützerkreise zu haben. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel bringen. Ja. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat im Januar 2007, und das interessiert Sie vielleicht, Herr Schuster, weil Sie ein Abgeordneter aus Baden-Württemberg sind, also eine operative Fallanalyse angestellt. Ja, und Aufgabe war es, ein Täterprofil zu erstellen. Dieses Dokument ist 180, 190 Seiten stark. Es strotzt von Fehlern, Unverschämtheiten und man muss auch sagen, von Rassismus. Ja, da wird einfach gesagt, alle Opfer waren in der einen oder anderen Weise Teil der organisierten Kriminalität. Da werden die Opfer, nachdem sie tot sind, noch zu Mittätern gemacht. Keinerlei Belege dafür, keine. Die Familien, die ich repräsentiere, haben ihre
Familien. Zwei Opferfamilien sind das?
Ja, die haben ihre Familienväter verloren, das waren rechtschaffende Leute. Und dieses Dokument gipfelt in dem Satz, da in unserem Kulturkreis die Tötung als Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werteordnung von weit außerhalb anzusiedeln sind. Punkt. Es sagt nichts anderes, als nur Ausländer Menschen umbringen. Und deswegen können es nur Türken gewesen sein. Und wenn man diese Denke hat, und das ist für mich Rassismus, wenn dieser Satz nicht rassistisch ist, dann gibt es keinen Rassismus mehr. Wenn man diese Sachen hat, dann darf man nicht 15 Monate später noch immer noch sagen, naja, wir haben nicht wirklich ein großes Problem. Es gab kleine individuelle Fehler. Nein, wir haben ein systemisches Problem.
Ezra Küçük, fragen wir mal in die junge Community, so sage ich es mal, also bei der Jung-Islam-Konferenz, da kommen ja Jugendliche zusammen, Sie haben schon das Alter gesagt, 16 bis 25, Studenten, Schüler, die den islamischen Glauben haben oder auch Christen, Juden. Wie wird da der Prozess gesehen?
Ja, grundsätzlich ist jetzt erstmal von diesen ganzen Einzelheiten, von denen wir gerade gesprochen haben, der große Punkt, dass Urvertrauen verloren geht. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie in der jungen Generation dennoch die Vorstellung von dem Land, in dem wir hier alle leben, viel geprägt ist eben auch von dem, was über Eltern und Großeltern weitergegeben werden. Wenn ich mich daran erinnere, meine Großmutter als Gastarbeiterin nach Deutschland kam und mir das in die Wiege gelegt hat, das Gefühl, Deutschland ist nicht das Gefühl, aber die Tatsache, Deutschland ist ein Rechtsstaat, hier wird Recht gesprochen und hier passiert nichts Korruptes, wie man das sozusagen, wie sie das vielleicht aus der Erfahrung, die sie mitgebracht hat, gelernt hat, und dass sozusagen dieses Bild, das mir hat mein Vater mitgegeben, die Polizei ist dein bester Freund und Helfer und so weiter und so fort.
Ich glaube, hat sich das verändert?
Ich glaube, das ist dabei, sich zu verändern, dass sozusagen dieses tiefe Urvertrauen jetzt ganz stark in Frage gestellt wird, auch aus der Generation der Jüngeren, weil wir unterschätzen immer, wie lange sowas nachhalt. Wenn ich mit den Jugendlichen arbeite, die selber Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, die selber in der Zeit, als wir die Brandanschläge in Solingen und so weiter hatten, gar nicht alt genug waren oder noch gar nicht geboren waren, um das mitzukriegen, die das so verinnerlicht haben. Ja, dann unterschätzen wir das, was wir in der Wissenschaft Oral History nennen, nämlich das, was überliefert wird aus den Erzählungen der vorherigen Generationen. Ich glaube, da ist uns jetzt noch gar nicht so klar, wie fatal dieser Prozess sein wird.
Armin Schuster, bei den Nachforschungen im NSU-Untersuchungsausschuss, Sie haben das schon angesprochen, die verschiedenen Ausschüsse. Was hat Sie dann dort besonders schockiert?
Mich schockiert erstmal diese Serie, das ist ja völlig klar. Ich bin ehemaliger Polizeibeamter und das trifft mich natürlich am Hauptnerv, dass so etwas passiert. Ich leide, das sage ich ganz offen, ich leide handwerklich bedingt. Ich bin Handwerker, wenn Sie so wollen, und ich leide, wenn ich sehe, was da über Jahre halt auch schiefgelaufen ist. Nur, weil ich Polizeipraktiker war, versperre ich mir aber auch nicht den nüchternen Blick für die Tatsachen. Ich mache es nicht so wie jetzt Herr Dr. Dammergüller, der da einen Fakt rausgreift. Ich könnte einen anderen daneben stellen, ist hochkompliziert. Wir haben nicht eine Fallanalyse, wir haben mehrere in mehreren Bundesländern. Ich kann natürlich auch die aus Bayern nehmen, die ganz klar belegt, wir müssen Richtung, die Spur Richtung rechts verfolgen. Rechtsterroristische Einzeltäterspur.
Das ist die Studie von Herrn Horn und die Aussage trifft einfach nicht zu, Herr Schuster. Das Papier ist insofern gut, als Herr Horn die Möglichkeit aufwirft, aber man kann zugleich sehen, dass diese Möglichkeit sofort wieder in die Schublade gepackt wird.
Nein.
Das ist nicht mehr als eine Fußnote. Und Herr Schuster, wenn es so ist, dass diese Fallanalyse so wirklich in diese Richtung Rechtsradikalismus deutete, warum ist da nichts passiert?
Also nochmal, wenn Sie mich ausreden lassen, dann kann ich das zu Ende führen.
Gerne.
Wir haben eine Zeit erlebt, als in Deutschland die Sicherheitslage in erster Linie geprägt war durch islamistischen Terrorismus nach 9/11. Ich bin ziemlich sicher, dass das Mindsetting der deutschen Polizei in diesen Jahren ganz stark im Schwerpunkt darauf ausgerichtet war. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass darunter das ganze Thema Rechtsterrorismus in den Diensten in der Polizei gelitten hat. So, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, der Fall wurde definitiv falsch behandelt und man muss auch darüber sprechen, ob wir nicht künftig einen Automatismus brauchen, wenn wir das individuell nicht können, dass in solchen Fällen die rechtsterroristische Spur quasi automatisch als Ermittlungsspur zu gelten hat. Das ist auch nicht richtig erfolgt. Drittens, gerade die zentrale Ermittlungsgruppe in Bayern, gerade die, nicht nur der Ermittler Horn, sondern vor allen Dingen der Chef dieser Ermittlungsgruppe, der Kriminaldirektor Geier, haben vehement sich dafür eingesetzt, zugegebenermaßen gegen eine Mehrheit anderer Ländervertreter, dass diese rechtsterroristische Spur verfolgt wird. Sie hatten nur von einem, Gott sei Dank, Unterstützung, das war Innenminister Beckstein, der selber diese Idee hatte, das muss doch einen rechtsterroristischen Hintergrund haben. Ich gebe aber zu, das hat der Dr. Dammergüller recht, ich würde behaupten, 3/4, wenn nicht mehr, der aller deutschen Ermittler waren eher auf Milieustraftat fixiert und nicht auf das andere. Das ist echt ein Problem in diesem Fall. Aber alle 5 Fraktionen im NSU-Untersuchungsausschuss, jeder aus diesem Ausschuss, würde jetzt an meiner Stelle hier sitzen und Ihnen heftig widersprechen, wenn Sie sagen, deutsche Polizeibehörden und deutsche Justiz seien auf dem rechten Auge blind. Wir sind übereinstimmend der Auffassung, dass das nicht die Ursache war.
Ich habe es eingangs unserer Diskussionssendung, dem Wortwechsel hier im Deutschlandradio Kultur, schon gesagt. Wenn viele Missstände zutage treten, ist das ja auch immer eine Chance zur Veränderung. Sie haben auch Missstände aufgezeigt, Herr Schuster. Lassen wir also den NSU-Prozess jetzt mal hinter uns und blicken tiefer auf die Problemzonen der deutschen Gesellschaft, wozu vielleicht auch die Sicherheitsbehörden gehören. Bernd Wagner, Sie haben gerade schon mit dem Kopf geschüttelt. Sie befassen sich seit gut 30 Jahren mit Rechtsextremismus als Kriminalpolizist in der DDR, später auch in der Bundesrepublik. Sie kennen das Denken in deutschen Sicherheitsbehörden. Fehlt es dann an der Sensibilität gegenüber Rechtsradikalismus?
Ich würde nicht sagen, dass die Masse der Polizeibeamten bis in die Führung hinein nicht sensibel gegenüber dieser Thematik sind. Ich denke, hier gibt es andere Probleme, die liegen in folgende Richtung, dass die Analytik, die Konzeptionalität, das Thema zu durchdringen nicht entwickelt ist. Also wir haben keine explizite Kriminologie von rechtsradikalen Staatsschutzdelikten. Das ist also, wenn man allein schon die Literatur anguckt, es ist ein Leerfeld ohne Ende. Die Ausbildung ist äußerst schwachbrüstig, was die Polizeibeamten selbst betrifft, was diese Art von Kriminologie, aber auch der speziellen Kriminalistik, der Untersuchung dieser Verbrechenstatbestände betrifft. Wir haben also dort, ich könnte die Serie weiter fortsetzen, an Defiziten. Also hier ist etwas im Gange. Wir haben auch offensichtlich eine falsche Lageanalyse betrieben, Anfang der 90er Jahre schon. Ich selber war damals auf einer Staatsschutztagung im Bundeskriminalamt 1990 und ich habe einen Lagevortrag alleine nur über den Osten gemacht, Extremismus, Terrorismus in der DDR. Da bin ich also mit großen Augen angestaunt worden, was sich da alles zeigt. Man hat das nicht ernst genommen. Ich habe gewarnt von einer Gewaltwelle im Januar 91 in Schlesien bei einer K-Staatsschutztagung. Hat man nicht ernst genommen. Die Folgen sind klar. Auch, dass diese NSU-Zelle untergetaucht ist, war ein Zeichen. Also nicht nur jetzt dieser drei Leute dort, sondern ein Sinnzeichen über den Entwicklungsweg, einen möglichen Entwicklungsweg dieser Szene. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte des Thüringer Heimatschutzes genauer befasst, war eines abzusehen. International gab es Sinnzeichen, dass ein führerloser Widerstand, auch ein arischer Rassekrieg läuft. In England gab es Hinweise, in Schweden gab es Hinweise, überall sind dort Zeichen gewesen. Die zivile Öffentlichkeit hat darauf aufmerksam gemacht, das ist nicht verstanden worden. Ich habe selber Streitigkeiten gehabt mit Herrn Röver, der ja Ihnen möglicherweise sehr unfreundlich entgegengetreten ist im Untersuchungsausschuss. Also ich kann sagen, da sind also schwere analytische Versäumnisse begangen worden. Das BKA hat in einer Lageanalyse 99 noch gesagt, die Lageanalyse muss geschärft werden. Ich verstehe bis heute nicht, warum etwa im Jahr 2001 dann die Terrorgefahr negiert wurde. Also ich verstehe das nicht. Also man hätte vieles wissen können.
Herr Schuster, Sie haben jetzt gerade genickt und Sie haben es auch schon erzählt, Sie waren selbst bei der Bundespolizei, Sie waren im Innenministerium, Sie waren Polizeidirektor. Woran liegt das, dass die Gefahr hier offensichtlich nicht wirklich erkannt wird, schon von der Struktur her?
Das hat Herr Wagner weitgehend richtig beschrieben. Also ich glaube, erstens haben wir keine wirklichen Analyseinstrumente, das stimmt. Wir sind nicht gut drauf eingerichtet. Zweitens habe ich schon gesagt.
Was heißt das Analyseinstrument?
Na, die Frage, wie gut ist eine Auswertung in einem Nachrichtendienst, in einem Landeskriminalamt auf dieses Phänomen vorbereitet? Und jetzt sage ich mal.
Die Beamten denken gar nicht daran, dass es in diese Richtung gehen könnte.
Na, sagen wir es mal so. Sie werden angesichts der Schwere von Straftaten, die wir insgesamt so haben, leicht auf andere Felder ihre Konzentration werfen. Jetzt nochmal. Stellen Sie sich einfach vor 9/11 weltweit. Und was dann in den deutschen Landeskriminalämtern, im Bundeskriminalamt und in den Diensten los war. Das ist auch die Zeit, in der man im BfV auf die Idee kam, Rechts- und Linksterrorismus in eine Abteilung zusammenzulegen, was ja jetzt wieder getrennt wurde. Also ich sag mal, der Rechtsextremismus in Deutschland bis NSU und bis wir alles bemerkt haben, war, glaube ich, für viele Sicherheitsbehörden zwar ein quantitatives Problem, Hakenkreuzschmierereien, Fanzines und so weiter, aber es gab viel, viel, viel zu lange keinen Zugang in die Szene, aus dem man hätte erkennen können, hier ist eine enorme Gewalteskalation zu befürchten. Das gab es einfach nicht. Gestern hatten wir noch eine Zeugin im Ausschuss, Chef des damaligen Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, der klar sagte, uns fehlten so viele Zugänge in die Szene, dass wir quasi blind waren und nicht erkannt haben, welches Potenzial da heranwächst.
Naja, also mit den Zugängen ist so eine Sache. Wir haben nach jetzigem Kenntnisstand bis zu 26 V-Leute im Umfeld der NSU gehabt, ohne dass wir irgendetwas offiziell wussten. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Haltung und der Struktur. Ja? Und Herr Schuster referiert ja immer zu 9/11 2001. Weil es ist ja nicht so, dass wir vorher keine rechtsradikale Gewalt hatten. Wir haben die Morde von Mölln und Solingen, wir haben die Pogrome von Hoyerswerda. Wir haben Mordanschläge wie in Lübeck auf dem Asylbewerberheim, wo 6-7 Menschen gestorben sind, wo es ganz klare Hinweise gab, dass es rechtsradikal war, wo das negiert wurde. Ich glaube, das ist die Haltungsfrage, dass viele Menschen immer wieder sagen, naja, jetzt geht's um den Ruf Deutschlands, die Reputation. Das darf nicht rechtsradikal sein. Ja, auch, dass die Opferzahlen von rechtsradikaler Gewalt immer nach unten gerechnet werden. Das ist eine Haltungsfrage. Ich sage nochmal, wir haben 260.000, 270.000 Menschen in diesem Land, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten. Ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, dass man mehr als 99%, 99,5% vielleicht sogar, gut und sehr gut vertrauen kann. Die restliche Promillezahl ist problematisch. Das ist die Haltung. Struktur. Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Schuster, es war ein Fehler, dass man die Abteilung Rechtsradikalismus beim Bundesverfassungsschutz zugemacht hat. Und dass man es jetzt revidiert hat, ist richtig. Aber wir brauchen jetzt wirklich eine Debatte, die beide Aspekte trifft, nämlich Struktur und Haltung. Ein letztes Wort. Ich würde mir auch wünschen, dass man hier jetzt den normalen Polizeibeamten, der täglich mit diesem Problem zu kämpfen hat, auch wirklich stärkt. Ich habe von so vielen Polizeibeamten gesagt bekommen, wir hatten die auf dem Radar, die Rechtsradikalen. Da standen wir morgens vor der Tür, um die Wohnung zu durchsuchen. Und die öffnen die Tür ganz fröhlich, bieten uns einen Kaffee ein. Alles ist aufgeräumt, alles ist verschwunden. Warum? Weil Beamte aus den Verfassungsbehörden die gewarnt haben. Und das kann doch nicht sein, dass Polizeibeamte vor Wände laufen, weil die Verdächtigen von Verfassungsschützern gewarnt werden. Das kann nicht sein.
Herr Schuster hat gerade, wenn ich da kurz mal einhaken darf, gesprochen, dass man sich sehr auf den islamistischen Terror konzentriert hat lange Zeit. Und wenn man das mal auf die einfache Formel runterbricht, vielleicht, Frau Kütschük, hat dann die Polizei vielleicht eher geguckt, wo sind eher die dunklen Haare und nicht, wo sind die blonden Haare? Beobachten Sie sowas im Umgang mit jungen Menschen bei der jungen Islamkonferenz, dass solche Erfahrungen gemacht werden, dass da eben selektiv geguckt wird bei den Sicherheitsbehörden?
Ja, ich denke, wir können hier sozusagen über die Sicherheitsbehörden sprechen, was ein großes Problem ist, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also das, was Herr Schuster gerade in seiner Analyse gesagt hat, dem ich grundsätzlich erstmal von der Herangehensweise an diesem Punkt wirklich widersprechen würde, nämlich, dass das sozusagen islamistischer oder religiös motivierter Extremismus jetzt sozusagen hier herangezogen wird, um das Verhalten der Sicherheitsbehörden zu erklären, da haben wir ja schon das ganze Problem. Wenn wir dunkle Haare, haben Sie es gesagt, wenn wir hier sagen, okay, die meisten Opfer waren türkischstämmig, wenn wir türkisch sein gleich mit Extremismus setzen, wenn wir muslimisch sein, das ist ja jetzt das neue Label und der neue Trend, gleich mit Gewalt verbinden. Die Studien zeigen uns das. Aus den Studien von Heiner Bielefeld wissen wir, dass 91% der Deutschen, wenn das Schlagwort Islam fällt, an Unterdrückung der Frau denken, mehr als 70% an Extremismus. Und da haben wir ja das ganze Problem, wenn Herr Schuster sagte, die Behörden waren nicht auf dem rechten Auge blind, aber wenn sie nicht einmal auf die Idee kommen, das ist ja dann, wenn man das glaubt, dass sie nicht auf dem rechten Auge blind sind, muss man ja sagen, sie kamen gar nicht erst auf die Idee, in diese Richtung zu ermitteln. Das ist ja fast noch viel fataler, also als wenn sie es bewusst nicht getan hätten, nämlich, dass in unserer Gesellschaft sozusagen Menschen, die nicht dem angeblichen deutschen Bild entsprechen, gleich mit einem argwöhnischen Blick begutachtet werden. Und klar, das sind auch Themen in der jungen Islamkonferenz. Diese Erfahrungen machen die Jugendlichen auch, dass sozusagen sie aus einem Deutschsein herausgedacht werden. Und das ist ja dieser Prozess zeigt es auch, die Opfer dieser Taten werden als ausländische Opfer dargestellt. Auch wenn wir darüber sprechen, dass die türkische Presse unter der Kategorie internationale Presse einen Platz kriegen soll. Und wenn man sich aber anguckt, dass der Europateil, der Hürriyet und so weiter der Zeitungen von den meisten Menschen, die in Europa leben und die meisten davon in Deutschland, gelesen werden, dann sehen wir ja schon, dass wir auch schon in diesem Diskurs darüber, in dem wir das Hiesige von dem dortigen Wir und die voneinander trennen, einen ganz, ganz großen Fehler machen. Warum sagt denn keiner der politischen Entscheider, das sind unsere Opfer, unsere deutschen Opfer?
Ja, Frau Kütschük, Sie haben eine sehr gute Aussage getroffen, aber Sie widersprechen sich in Ihrem gesamten Kommentar dann. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jetzt mache ich kurz einen Abstecher zu Ihren Worten, Herr Dr. Daimar-Güler, Sie haben gesagt, Rostock, Hoyerswerda, Mölln und wir haben nichts daraus gelernt. Ich würde es anders formulieren. Wir haben damals sehr schockiert, viel gelernt, viel gemacht und zu früh diesen gesellschaftlichen Prozess, der notwendig war, wieder sich selbst überlassen. Deswegen jetzt die Frage, ist das nicht gerade das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn Sie so argumentieren, wer zu uns in den NSU-Untersuchungsausschuss kommt, lernt seit Monaten, dass es nicht richtig ist, den deutschen Sicherheitsbehörden das zu unterstellen, was Sie gerade eben gemacht haben. Sie lernen von morgens bis abends Fehler, ja. Es gibt Fehler, die aber nicht bedeuten, hier hat jemand vorsätzlich so ermittelt, weil es ja ein Türke ist. Ich mache mal ein Beispiel nur. Das war ein Fehler. Die haben sich auf die völlig falsche Fährte locken lassen. Warum? Weil nahezu alle Mordopfer selbstständige Gewerbetreibende waren. Unternehmer. Allein das hat die Ermittler derart stark fokussiert auf die Frage, was ist denn das für ein Hintergrund, wenn hier ständig Unternehmer ermordet werden, aber dabei haben die jetzt nicht den türkischen Hintergrund oder den griechischen im Vordergrund gehabt, sondern das Thema, hier werden Gewerbetreibende umgebracht, also haben sie an organisierte Strukturen gedacht. Der Zuwanderungshintergrund dieser Menschen spielte nach unseren Erkenntnissen dabei keine Rolle.
Jetzt hat Frau Kütschig aber noch mehr angesprochen. Sie hat ja auch gesagt, dass man quasi eine gesamtgesellschaftliche Veränderung herbei bewirken kann.
Aber doch nicht, indem ich jetzt so tue, als wenn die deutsche Gesellschaft oder die Sicherheitsbehörden so tendenziell wären. Das ist doch
aber eher Gift immer für wieder, den Prozess. Ja, aber Sie liefern immer wieder Beispiele. Ein anderes Beispiel ist das Neonazi-Netzwerk in Gefängnissen in Hessen. Das wurde ja offensichtlich auch nicht durch die Beamten entdeckt, sondern erst durch einen Zeitungsartikel. So, und da ist jetzt die Frage an Bernd Wagner. Wir haben Sie lange jetzt nicht mehr gehört, aber braucht Deutschland die gesamte Gesellschaft so einen Bewusstseinsruck?
Na, ich denke, dass ein Bewusstseinsruck notwendig ist. Also ich habe seit Jahren mit Schrecken wahrgenommen, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft, was man in der Wissenschaft nativistisch denken heißt, kultivieren. Das heißt also, historisch-wissenschaftlich kann man sagen, völkisch denken. Das heißt also, den Deutschen aus einer biologischen Substanz, einer kulturellen Substanz heraus zu erklären. Und da muss also sehr viel mehr getan werden, um an diesen Themen zu arbeiten. Da setzen natürlich Rechtsradikale deutlich drauf auf. Die fühlen sich natürlich wie Fische im Wasser in so einer Stimmung und vollziehen natürlich dann ihre Taten im vollsten Bewusstsein, das Gute und Rechte für das deutsche Volk zu tun. Und dieser Zusammenhang muss uns stärker bewusst werden, dass es darum geht, die Lebens- und Existenzgrundlagen im Geiste, in der Mentalität Deutschlands anders zu definieren. Das heißt, Patriotismus speist sich nicht aus der Biologie. Und das ist auch Heimat speist sich nicht aus der Biologie und der darauf angeblich fußenden Kultur, sondern das sind andere Wertekategorien, über die muss viel stärker geredet werden.
Wie arbeiten wir daran? Da will ich jetzt mal ein Beispiel bringen. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, traditionell auch ein Tag, an dem viele rechtsextreme Gruppierungen demonstrieren und dann auch traditionell ein Tag, wie in Dortmund zum Beispiel, da wollen sie demonstrieren, an dem es auch viele Gegendemonstranten gibt. Armin Schuster, sind Sie am 1. Mai unterwegs bei den Gegendemonstranten zwischen der Linkspartei und den Grünen?
Nein, ich komme glücklicherweise aus einem Wahlkreis, wo
Warum am fahren 1. Sie nicht nach Dortmund hin?
Weil ich am 22. September meine Wahl erfolgreich gestalten möchte. Das kann ich nur mit den Wählern zu Hause. Dort machen wir die GB-Veranstaltungen und ich weiß nicht was. Also ich bin am 1. Mai viel unterwegs. In meinem ganzen Wahlkreis gibt es aber an dem Tag nicht, ich sag mal, traditionell solche Veranstaltungen. Bin aber durch viele Rechts-Links-Demonstrationen gegangen als verantwortlicher Polizeibehördenleiter. Die habe ich viele gehabt.
Claudia Roth zum Beispiel von den Grünen, die fährt ja extra hin, dann auch zum Beispiel nach Dortmund und reiht sich dann da eben ein. Das ist dann oft...
Die streitet sich mit mir immer drüber, wer die meisten Demos schon hinter sich hat.
Genau.
Bei den Grünen ist das so, hast du viele Demos, dann ist das quasi wie so ein Ehrenabzeichen. Aber gegen mich wird sie nicht gewinnen. Ich habe von Berufs wegen sehr viele gemacht. Und
was Sie jetzt hier machen, das ist aber relativ typisch. Und zwar, wenn dann eben wie Linkspartei und Grüne sehr viele bei solchen Demonstrationen eben sind, dann wird das manchmal so ein bisschen in der Gesellschaft verlacht, ist zumindest mein Eindruck. Und deswegen die Frage, ist es eben nicht schick in der Gesellschaft, Antifaschist zu sein?
Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Also ich... mir ist das, wenn wir einen gesellschaftlichen Prozess einleiten wollen, dass diese Gesellschaft sich gemeinsam wohlfühlt mit Zuwanderern, dann ist mir das zu viel Polarität. Auch wie Sie mich jetzt fragen, auch wie hier argumentiert wird. Die Frage ist doch, versuchen wir nicht durch solche Diskussionen mehr Trennung herbeizuführen oder wollen wir nicht versuchen, das Gemeinsame herauszuarbeiten? Und wenn wir so weiter diskutieren, ich mache mal ein anderes Beispiel. Noch keine zwei Tage her, da hat ein Bekannter von mir gesagt, ich brauche für meine Mutter eine Polin. Ich erinnere an die Überschriften in den Zeitungen, die Dönermorde. Das sind für mich die Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Wie reden wir eigentlich? Das muss man sich bewusst machen. Wie gehen wir miteinander um? Und deswegen möchte ich auch nicht andauernd in den Kategorien Faschist und Antifaschist und rechts, links und was weiß ich was. Das sind auf ganz Deutschland bezogen, sind das gar nicht viele rechts-links-Demonstrationen. Und da, wenn die dort ordentlich und unspektakulär gehandelt werden, Aus vorbei.
Hier im Deutschland Radio Kultur im Wortwechsel wollen wir natürlich auch die andere Seite ansprechen, ganz klar. Also welche Versäumnisse haben auch Zuwanderer, also die ja eben auch dann Vorurteile bei vielen Menschen erzeugen, Frau Küçük?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Ganz oft wird dir sozusagen auf die Frage begegnet, auf die sie erstmal gestellt haben, ist es nicht schick, antifaschistisch zu sein, gesagt, ja, man muss sich doch auch mal Gedanken machen, was haben denn jetzt momentan die Muslime falsch gemacht, dass dieses Bild, das ich vorhin gezeichnet habe, da ist. Und wir tun uns hier in Deutschland in den letzten Jahren so verdammt schwer und müssen dann immer die Keule von außen bekommen. Gerade gestern hat der UN-Ausschuss, der Antirassismus-Ausschuss der UN Deutschland gerügt dafür, dass sie nichts gegen die rassistischen Aussagen von Sarrazin getan haben, dass sozusagen hier die deutschen Behörden das erstmal abgelehnt haben, die Klage vom TBB, und jetzt von außen, von ganz oben, von der UN die Rüge kommen muss, dass Deutschland sich diesem Problem annimmt und ernst nimmt. Ich meine, es gibt ja immer noch ernstzunehmende Menschen in unserer Republik, die sagen, naja, komm, das wird man sagen dürfen, das ist doch alles legitim. Und ja, dann ist die Frage, ob es schick ist, antifaschistisch zu sein, ja, damit schon erklärt, wenn wir in der Mitte unserer Gesellschaft, wir sprechen ja jetzt gar nicht mehr über Rechtsradikalismus jetzt in diesem Moment, wir sprechen ja über Dinge, die in der Mitte unserer Gesellschaft einfach so formuliert werden, als wären sie total normal, und es wird ja immer salonfähiger, solche Aussagen zu treffen. Darum würde ich das unterstützen, was Sie sagen. Es scheint schicker zu sein, provokante Thesen in den Raum zu stellen, als sich wie Frau Roth auf die Demonstration zu stellen und Flagge zu zeigen.
Herr Dermagüller, ich möchte Sie nochmal ansprechen auf Versäumnisse, die eben Zuwanderer tätigen. Die Sprache ist angesprochen, wenn man durch Berlin geht, durch Geschäfte und so weiter. Da ist fließendes Deutsch nicht jedem gegeben. Das kann auch ein Problem sein für viele Menschen. Also wo müssen die Zuwanderer hier an sich arbeiten, um eben auch zu sagen, das ist jetzt meine Heimat hier?
Ich glaube, die Zuwanderer gibt es genauso wenig wie die Deutschen. Ich glaube, dass die Integration, wenn Sie das ansprechen, viel, viel besser geklappt hat, als es, sag mal, die Berichterstattung häufig vermuten lässt.
Mit Ihnen als Beispiel.
Dann lassen Sie mich doch als Beispiel. Es gibt genug andere Beispiele. Der Taxifahrer, der mich hergefahren hat. Ja, viele Menschen. Das hat ganz gut geklappt. Aber wir haben ja so eine Fokussierung auf, sag mal, auf extreme Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ja, und dann sagt man, ja, schaut mal, die Einwanderer. Wenn Sie mich generell fragen und ich so generell antworte, ich glaube, dass als deutscher Muslim wir uns zu wenig erkennbar gemacht haben als deutsche Muslime und zu wenig eingebracht haben. Eingebracht haben, meine ich nicht in der Politik, sondern in Vereinen, Verbänden, in der Nachbarschaftshilfe. Ja? Dass man sich einbringt in die Gesellschaft stärker, auch explizit als deutscher Muslim. Ja? Was die Vereine, Verbände angeht, auch da zu wenig Engagement in der Vergangenheit, aber das ändert sich. Und ich habe mit großer Freude gehört, wie neulich Kenan Kollat, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, sich für die Schulenehe eingesetzt hat und das Adoptionsrecht von Homosexuellen, weil ich glaube, das ist der richtige Weg, dass sich Migranten für Minderheitenrechte einsetzen, nicht nur Rechte, die sie selber betrifft. Was ich gelernt habe in den letzten 15, 16 Monaten aus diesem Prozess, aus dem Prozess des Lernens von der NSU ist, wie fragil und verletzlich unsere Demokratie ist. Sie ist gar nicht so in Marmor gemeißelt, wie man so denkt. Sie ist fragil und sie wird eben scheitern, wenn wir uns nicht entsprechend engagieren und mit Vehemenz gegen Extremisten, egal welcher Couleur, ob Islamisten, Rechtsradikale oder Linksextremisten, wir müssen es mit Vehemenz dagegen wehren, weil das unser Land und unsere Demokratie ist. Und was das Thema Rechtsradikale angeht, es ist nun mal so, dass gerade im Osten unseres Landes Leute hingehen und national befreite Zonen ausrufen, wo Homosexuelle, Punker, Linke, Frauenrechtler, Migranten sowieso Schwierigkeiten haben. Das ist nicht akzeptabel, ich möchte das nicht. Und das, was mich freut, ist, ich habe die Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern relativ genau beobachtet, habe viel gelesen, auch die Protokolle angeschaut. Es freut mich sehr, dass das zum ersten Mal wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland über Parteigrenzen hinweg diese Themen sehr seriös und sehr ernsthaft debattiert werden. Deswegen ist es auch nicht so bei mir, dass mein Vertrauen in Deutschland erodiert ist. Nein, ist es nicht. Ich bin geschockt über manche Versäumnisse bei den Verfassungsschutzbehörden. Ich bin erstaunt über das Gericht in München bislang. Aber ich sehe, dass die Demokratie funktioniert, auch im Übrigen durch das Gebaren der Medien. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, aber bei dem Thema sind alle dran geblieben. Und das gibt mir Hoffnung.
Sie hören die Stimme von Mehmet Daimar Güler, Anwalt zweier NSU-Opferfamilien, und die anderen Gesprächspartner möchte ich auch nochmal nennen, wer jetzt eingeschaltet hat. Da ist Bernd Wagner, er befasst sich seit Jahrzehnten mit Rechtsextremismus, zuerst als Kriminalpolizist, dann als Gründer des Nazi-Aussteigerprogramms Exit. Armin Schuster, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss, und Esra Küçük, Projektleiterin der Jungen Islamkonferenz in Deutschland. Und da wollen wir jetzt nochmal hinschauen, Frau Küçük. Sie sind Hamburgerin, 29 Jahre alt, Politologin, haben vor 3 Jahren eben dieses Projekt gegründet. Wer kommt dahin und warum klopfen die bei Ihnen an der Tür an?
Ja, die Junge Islamkonferenz ist ein Forum für junge Menschen aus ganz Deutschland in diesem Alterssegment 16 bis 25 Jahren, die sowohl einen Migrationshintergrund mitbringen oder auch keinen mitbringen. Ein Längsschnitt sozusagen der deutschen Jugend, die eins sozusagen vereint, nämlich das Interesse darüber zu reflektieren, warum unser Islam- und Muslimbild, das wir derzeit in Deutschland haben, sich so zusammensetzt, wie es sich zusammensetzt. Nämlich, ganz viel haben wir darüber jetzt heute hier schon diskutiert, mit einem sehr negativen Bild verhaftet ist. Und die Junge Islamkonferenz sich zwar gerade dieses Thema Islam und Muslime in Deutschland herausgesucht hat, aber es sozusagen grundsätzlich um den Umgang unserer Gesellschaft mit ihren Minderheiten geht. Und das sich gerade einfach ganz gut an diesem Beispiel zeigt, dass eben unsere freiheitlich-demokratische Ordnung oft in Frage stellt. Und die Teilnehmer der Jungen Islamkonferenz, in einer Generation groß werden, wenn wir gucken, dass jedes dritte deutsche Kind einen Migrationshintergrund mitbringt, das heute eingeschult wird, dann haben wir eine Generation, die gerade groß wird, die Vielfalt viel mehr als Normalität begreift, als die Generation unserer Eltern und Großeltern.
Trotzdem haben die ja Probleme, wenn sie bei Ihnen anklopfen, denke ich mal, im Alltag. Welche sind das?
Genau, und dadurch, dass diese, was für sie eigentlich so normal ist, nicht als normal anerkannt wird. Sie nämlich aus einem Kollektiv herausgedacht werden, indem sie nicht den irgendwo in den Köpfen bestehenden Normalaussehen oder Normalherkunft oder Herkunft ihrer Eltern und Großeltern mitbringen, irgendwie nicht als deutsch gesehen werden. Beispielsweise hat die erste Junge Islamkonferenz 2011 eine Empfehlung geschrieben, die total banal für uns klingt, aber im Grunde für ganz viele Menschen in diesem Land nicht so banal ist, dass Deutschsein und Muslimischsein sehr gut miteinander zu vereinbaren ist und kein Gegensatz darstellt, wie wir ihn oft aber diskutieren. Und das Anliegen dieser Jugendlichen ist ganz oft oder ihre Motivation. 80% der Bewerber geben unter dem Aspekt Motivation, warum möchte sie an einer jungen Islamkonferenz teilnehmen, nämlich Alltagserfahrungen, die sie frustrieren.
Welche sind das?
Das sind Alltagserfahrungen in der Schule beispielsweise. Mustafa, erklär doch mal, wie ist das eigentlich in deinem Land? Mustafa sagt, ja, also in Kreuzberg ist es eigentlich ganz schön. Und also das ist jetzt eine lustige Anekdote, aber eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Denn die Debatten, die wir sozusagen so führen, haben in der Generation der Jugendlichen ja nochmal ganz anderer ein Ausmaß, weil es wenig Raum besteht, um darüber mal reflektiert zu sprechen und dieses ganze Halbwissen oder gefährliche falsche Wissen dann mal mit sozusagen der Realität abzugleichen. Und das machen wir im Grunde in der Jungen Islamkonferenz, indem wir so ein Forum haben, um diese Vorurteile dann auch mal mit der aus der Wissenschaft vorliegenden Sachkenntnis zu kontrastieren.
Und dann auch das Image Deutschlands, was jetzt vielleicht gelitten hat, wieder ins Positive zu rücken?
Was ist das Image Deutschlands zu einem Positiven? Ja, beziehungsweise wirklich mal in den Spiegel zu gucken. Das ist ja Deutschland. Und wir haben da sozusagen ganz viele, also Sie sagten, es gibt auch positive Beispiele. Komplett alle Teilnehmer der Jungen Islamkonferenz sind für sich positive Beispiele. Dem dann auch mal Gesichter zu geben und deren Empfehlungen, die sie dann an den Bundesinnenminister und die Teilnehmer der Deutschen Islamkonferenz und die Politik an sich, der Bundespräsident hat dieses Jahr unsere Konferenz eröffnet, das dann auch mal zu transportieren in die Mitte der Gesellschaft.
Bernd Wagner, Sie kennen auch die andere Seite, also wenn man so will, die fehlende Integration junger Deutscher, die dann eben zu Rechtsextremen werden. Mit welchem Problem kämpfen die?
Ja, die jungen Rechtsradikalen leiden unter der Gesellschaft. Ihnen ist es zu viel Multikulti.
Ich meine vorher noch, bevor sie rechtsextrem werden.
Na, sie erleben Elternhäuser, wo das schon vorgedacht wird, in aller Regel. Oder auch gesellschaftliche Debatten, wo diese Art von Ideologie, diese Art von Ungleichwertigkeitsideologie, dieses biologistische Grunddenken kultiviert wird. Das erleben sie sehr stark, das reflektieren sie und bringen das dann ideologisch radikal auf den Punkt. Sie bilden aus diesen Gründen, um das zu ändern, ja diese radikalisierten Gruppen. Sie schrauben sich selber in eine Gewaltdynamik ein und gehen dann los und versuchen, Rettung zu schaffen, indem sie dann Menschen überfallen, beispielsweise, um dort Entlastung zu schaffen. Also sie glauben, diesen ganzen Wahnsinn der Sortiermaschine von Menschen und glauben nicht wirklich an Freiheit, an Würde eines jeden. Und da ist das Problem sehr groß. Und das fängt schon relativ früh an und ist nicht nur ein Sozialisationsproblem, und nicht nur ein Familienproblem, sondern sie erleben das also feingliedrig in den Poren der gesamten Gesellschaft.
Es gibt Neonazi-Hochburgen in Dortmund zum Beispiel, das haben wir schon erwähnt, aber auch natürlich viele Problemzonen in den neuen Bundesländern. Deswegen war ja auch kaum jemand überrascht, dass das NSU-Trio eben aus dem thüringischen Jena kam und nicht aus Freiburg zum Beispiel. Und auch die einzigen Bundesländer, in denen noch die NPD im Landtag sitzt, das sind eben Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Armin Schuster, Sie sind CDU-Bundestagsabgeordneter. Ihre Partei war seit 1990 16 Jahre an der Macht. Welche Fehler haben Sie vielleicht auch im Nordosten Deutschlands gemacht?
Das wird jetzt ziemlich lange dauern, wenn wir über die Phänomene in Ostdeutschland sprechen. Das könnte ich auch erklären, aber ich versuche es lieber mal, weil wir nur wenig Zeit haben. Ich möchte die Differenzierung nicht machen auf ganz Deutschland. Ich möchte lieber auf ganz Deutschland bezogen sehen. Wir haben zu lange gebraucht, um in Präventionsarbeit zu kommen. Wir haben zu lange nur Reparaturbetrieb gemacht, also sprich Polizeieinsatz, wenn etwas war. Präventionsarbeit ist für mich das, was jetzt über Exit läuft, das, was über eine junge Islamkonferenz läuft. Also, dass wir 25 Millionen jetzt in solche Programme von Bundesseite investieren, das hat ein bisschen arg lange vielleicht gedauert. Wir sind aus meiner Sicht nicht in der Mitte des Weges, sondern eher am Anfang, weil solange wir nicht mal richtig kommunizieren, ein paar Beispiele kamen ja gerade, hat Deutschland noch eine Menge vor sich. Aber im Ergebnis möchte ich sagen, wir bringen alle Voraussetzungen mit. Wir haben eine sehr offene Gesellschaft. Wir können sowieso nicht anders, als mit so vielen offenen Türen, die wir wollen, die Gäste, die dann reinkommen, sehr schnell zu Deutschen zu machen, egal wo sie herkommen, egal wie sie empfinden, weil Heimat ist da, wo du lebst. Und deswegen glaube ich, dass wir, unabhängig von Partei übrigens und wer wie lange regiert hat, eine Kontinuität in diesem gesellschaftlichen Prozess brauchen. Was das Thema Rechts anbelangt, hat leider dieser NSU-Fall natürlich viele Erkenntnisse gebracht. Es wird einiges, da bin ich ganz sicher, vollkommen anders laufen nach diesen ganzen Abschlussberichten, nach dem Prozess. Das ist allerdings ein Aufwachvorgang, den ich so nicht gerne gehabt habe.
Ja, die Langfristigkeit, die Sie hier ansprechen, die will ich auch zum Ende der Sendung nochmal aufgreifen in Bezug auf den NSU-Prozess. Also wie groß ist die Gefahr, dass dann, wenn der Prozess zu Ende ist, in vielleicht 2-3 Jahren, dass dann das Thema Rechtsextremismus wieder zu den Akten gelegt wird, Herr Damagüller?
Ich sehe auf der einen Seite, dass wir seit einigen Jahren, seit etwa 10 Jahren, tatsächlich ein aktives Bemühen darum haben, Deutschland als vielfältiges Land zu konstituieren. Also wir haben ja bis vor 10 Jahren eine Debatte darüber gehabt, wo vehement bestritten wurde, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das hat aufgehört im Großen und Ganzen. Das Bekenntnis zur Vielfalt, und zur Vielfalt gehört für mich eben auch nicht nur Migranten, Nicht-Migranten, sondern auch, dass man im öffentlichen Leben Homosexuelle, Linke, alles das, was sozusagen als Minderheit gilt, auch stärker annimmt. Ja? Da sehe ich wirklich große Fortschritte. Allerdings sehe ich auch Rückschläge. Ja? Und die Rückschläge kommen häufig eben aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn wir über Rechtsradikalismus reden müssen, dann müssen wir auch über das Milieu sprechen, aus dem das entsteht. Und dazu gehören dann auch eben Debatten um Sarrazin und die Thesen, die da aufgestellt werden, die ja von vielen geteilt werden. Das muss man einfach mal so sehen. Ja? Es ist ganz einfach, über die ganz, ganz rechte, extremistische Nazi-Szene zu reden. Ja? NSU, ja, da ekeln wir uns alle. Aber lassen Sie uns mal ernsthaft über die bürgerliche Mitte reden, die Thesen benimmt und verbreitet und das ganz normal findet. Ich war einigermaßen geschockt, als vor sechs Monaten, also lange nach Bekanntwerden der NSU, Herr Seehofer hingeht, auf dem Parteitag erklärt, er werde bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderung aus bestimmten Kulturkreisen kämpfen. Ja, welche Kulturkreise meint er da wohl? Ja, wie kann man denn sowas sagen? Und da appelliere ich einfach an das Verantwortungsgefühl der demokratischen Mitte im Land, einfach auf die Sprache zu achten. Ja, weil die Sprache ist wirkmächtig. Wir sagen heute was und morgen hat es Auswirkungen. Ich vertraue Deutschland. Ich vertraue unserer Demokratie. Aber Demokratie ist fragil. Wir müssen uns dafür einsetzen, alle gemeinsam.
Herr Wagner, Sie haben das Schlusswort. Was muss passieren, damit eben Rechtsradikalismus auch im Alltag in der Mitte der Gesellschaft in 2 Jahren nach dem Prozess nicht zu den Akten gelegt wird?
Ich denke, es geht eigentlich, und das muss uns allen bewusst sein, um die Modernität des 21. Jahrhunderts. Da geht es um ein neues und der Demokratie wirklich angemessenes Menschenbild. Daran müssen wir arbeiten. Das heißt, nicht in Kulturkreisen zu denken, sondern von der Freiheit des Menschen als Mensch zu denken, dass seine Würde in den Mittelpunkt zu stellen, was ja im Grundgesetz enthalten ist, als an ganz prononcierter, an zentraler Stelle. Das tut uns Not. Und dann sind natürlich solche Äußerungen eines Ministerpräsidenten obsolet. Ganz klar. Und Rechtsradikalität heißt, auch über dieses Menschenbild zu reden. Wir müssen aus dieser Falle raus, Rechtsradikalität als Randphänomen der Gesellschaft zu begreifen, auf Neonazis zu fokussieren, sondern den Gesamtkomplex von Rechtsradikalität als Ideologie zu sprechen kommen. Da verbieten sich dann auch nur solche Sachen, die seit Jahren, seit 1990 eigentlich schon ablaufen, dass wir uns konzentrieren, beispielsweise im Bereich der Prävention, die Sie ansprechen, Sonderprogramme zu fahren, permanent Sonderprogramme auf der Ebene von Bund und Ländern, um Rechtsradikalität bei Jugendlichen zu bekämpfen. Das ist so klein gedacht, das ist kleinkariert und dem 21. Jahrhundert und der Problematik des integrativen, freiheitlichen Menschenbildes nicht mehr angemessen. Also hier muss eine politische Umsteuerung grundsätzlich erfolgen. Und das wäre mein Plädoyer, dass dort noch intensiver über dieses nachgedacht wird. Da entfällt auch die Frage der Schuld der Parteien. Die haben alle mitgemacht, nämlich an dieser Kleinkariertheit. Alle, die im Bundestag sitzen, auch die antifaschistischen Linken beispielsweise, aber auch die Union, die FDP und auch die Sozialdemokraten haben alle ihre Aktie daran, alleine schon diese kleinkarierte Sonderprogrammpolitik zu betreiben.
Recht oder Gerechtigkeit, der NSU-Prozess, der Neonazisumpf und das Image Deutschlands. Das war der Wortwechsel hier im Deutschlandradio Kultur, auch nachzuhören im Internet unter dradio.de. Und zu Gast waren Bernd Wagner, zuletzt gehört. Er befasst sich seit Jahrzehnten mit Rechtsextremismus, zuerst als Kriminalpolizist, dann als Gründer der Neonazi-Aussteigerinitiative Exit. Dann Mehmet Daimergüler, Anwalt zweier NSU-Opferfamilien, Armin Schuster, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss und Esra Küçük, Projektleiterin der Jungen Islamkonferenz. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihr Interesse, sagt André Zanto.